Forschungsimpuls, wie der digitale Start gelingt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forschungsimpuls. Mein Name ist Nikolai Krüger. Ich begrüße alle, die hier zum ersten Mal einschalten. Ich bin Professor für Verwaltungsinformatik, komme aus der Wirtschaftsinformatik und versuche in diesem Podcast so ein paar Impulse aus der Forschung zu ziehen und hier ein paar Angebote zu machen. Food for Thought könnte man sagen, worüber man denn mal so ein bisschen nachsinnieren und nachdenken könnte in Forschung, Wissenschaft und Lehre oder für die digitale Gesellschaft. Also es ist so ein bisschen ein Forschungspotpourri, ein Wissenschafts-Podcast-Format. Ja, an alle, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, vielleicht auch seit Anfang an, herzlich willkommen zurück. In der heutigen Folge machen wir was Besonderes, denn es ist meine erste Solo-Folge. Das ist natürlich nach der Pilotfolge, die es ganz ursprünglich mal gab. Aber heute möchte ich einfach ein paar Minuten den Blick auf zwei Themen lenken, aber auch schon ein bisschen was zu diesem Format vorwegnehmen. Also ich möchte den verbleibenden Sommer gerne schon nutzen mit Themen, die in der Pipeline sind, die ich auch schon terminiert habe mit Podcast-Gästen, wunderbaren Menschen, Forscherinnen und Forschern, mit denen ich in den Dialog gehe und versuche auch immer etwas Konkretes herauszuarbeiten. Da freue ich mich drauf und ja, insofern lohnt sich vielleicht schon mal, die Glocke wegzumachen, ein Abo dazulassen. Wir sind ja mittlerweile mit diesem Format auf fast allen Plattformen, auf allen großen auf jeden Fall. Also auch da danke für Feedback und Rückmeldungen. Das freut mich sehr, sodass das Ganze ja auch nicht nur monologisch in das Internet hinausströmt irgendwo, sondern man auch in den Dialog hineinfindet. Finde ich toll. Ja, ich war in Bilbao. Das ist eine Stadt im Baskenland in Spanien und es war seit vielen Jahren, kann ich sagen, mein Wunsch, das Guggenheim-Museum dort zu besuchen. Das habe ich auch gemacht, ganz großartig. Aber ich möchte in der heutigen Folge über zwei Dinge sprechen. Nämlich das eine ist der sogenannte Bilbao-Effekt und das andere sind Fallstudien als Lehrmethode. So, und warum das Ganze zusammen? Ganz einfach. In Harvard gibt es eine wunderbare Webseite, die man nutzen kann als lehrende Person und das tue ich auch hin und wieder gerne. Und dort findet man Fallstudien. Die sind ziemlich detailliert ausgearbeitet. Da möchte ich gleich ein bisschen drauf eingehen, was hinter dieser Methode steckt. Und eine konkrete Methode ist eben der Bilbao-Effekt oder eine konkrete Fallstudie daraus ist der Bilbao-Effekt, die man sich einfach herunterladen kann, mit der man arbeiten kann. Ja, also fangen wir mal an, steigen wir ein. Was sind Fallstudien mal ganz allgemein und was hat das für eine Bewandtnis, dass wir hier in dem Forschungsimpuls darüber reden? Das Ganze kommt tatsächlich auch anscheinend, na, wenn man so recherchiert, Paper sucht dazu, auch aus dem Umfeld von Harvard, nämlich zunächst von Christopher Columbus Langdell an der Harvard Law School. Der hat sich Gedanken gemacht, wie man denn nicht nur in den Dialog hineingehen kann mit Studierenden oder so ein bisschen losgelöst eben die Lehre in Dialogform aufbauen kann, sondern er wollte das Ganze fallbasierend machen. Also, dass man einen konkreten Fall, dass man dann, also muss man sich ja vorstellen, dann wahrscheinlich juristische Sachverhalte, im Dialog mit Studierenden eben aufarbeitet und daraus etwas lernt. Er nannte das dann später induktiven Empirismus oder man sagt, davon war er geprägt. Also induktiv, ne, vom Konkreten zum Allgemeinen, ich verallgemeinisiere etwas und Empirismus, dass ich eben nicht durch Spekulation oder etwas anderes mir irgendwas nebulös heranziehe, sondern versuche eben Erfahrungen, Erfahrungswerte oder empirische Daten heranzuziehen. So, und das ist jetzt auch schon eine sehr gute Erklärung für die Fallstudienmethode, wie man sie heute an ganz vielen Business Schools vor allen Dingen maßgeblich immer wieder vorfindet. Das heißt also, auf der einen Seite braucht es sehr gute Daten, eine sehr gute Aufbereitung eines Sachverhalts, den nennen wir halt jetzt Case. Und es braucht darüber hinaus dann die Möglichkeit, dass Studierende sich in einem relativ offenem Format, oft eben in Datenanalyse, in Aufbereitung des Stoffes und dann im Dialog und natürlich auch in dem, ja, Sparring vielleicht, könnte man das so ausdrücken, mit der Lehrperson, mit Professorinnen, Professoren, sich dann entsprechend mit Argumenten gegenseitig bereichern. Ich darf gerne mal sagen, mit freundlichen Grüßen hier an Konstantin Schubert, der mich in meine Doktorarbeit hinein begleitet hat oder da finale Anstöße gesendet hatte und auch in meinem MBA damals einer meiner ganz tollen Dozenten war. Der hat das so ein bisschen mitgebracht damals in meinem Studium und mich damit geprägt. Ich glaube, er hat auch so der Zeit davor irgendwann in Washington einen Aufenthalt gehabt. Vielleicht hat das daher mitgebracht, auch ganz stark. Er hat uns nämlich als Studierende mit Case Studies sehr stark konfrontiert und das war schon ein Stück weit überraschend für viele, für mich auch, dass das also wirklich ganz ernst gemeint ist. Also dass da sehr viel Information, sehr viel Text und sehr viel Daten kurz vor der Lehrveranstaltung bereitgestellt werden und die dann aufzubereiten sind und man dann in diesen Sachverhalt extrem tief hineingehen muss. Das musste ich auch damals, also wie gesagt, im Master bzw. MBA auch ein bisschen lernen, hat aber direkt einen guten Impuls gesetzt, weil ich weiß noch, es ging damals um den Case, den ich hatte mit meiner Gruppe Dropbox und das ist toll, ne? Also kann man sich sofort vorstellen, okay, Dropbox, das Unternehmen, ja, da kann man sicherlich einiges aus einem Hintergrundwissen abrufen, aber sich dann natürlich entsprechend aus einer Managementperspektive, ne, oder man könnte das eben juristisch, man könnte das technisch machen, damit auseinanderzusetzen, wunderbar. Im Rahmen von diesem Master war ich übrigens auch an der Bocconi-Universität in Mailand und da war das noch eine Stufe heftiger, möchte ich sagen. Also da war das Level, auf dem diese Fallstudien einem abverlangt wurden, dann damit zu arbeiten, extrem tief. Und da war es auch so, dass die Professoren und Professorinnen auch eine große Leidenschaft dafür hatten, selber solche Fallstudien zu konstruieren und da also extrem viel hineinzugeben. So, das heißt erstmal als didaktisches Instrument, konnte ich das da so ein bisschen kennenlernen und seitdem bin ich da absoluter Fan von. Was ich heute gerne mache, ist auch das aufzubereiten in etwas kleinerer Form. Ich sag mal, im Bachelorformat muss man das natürlich ein bisschen anpassen, auch auf die bis dahin schon erfolgte Lehre, auf das Curriculum, was man hat. Im Master kann man sicherlich da wieder was anderes tun, auf PhD-Level wieder was anderes. Klar, das muss man also sehr fein ausdifferenzieren. Aber die Methode, die finde ich einfach ganz toll, denn sie ist eben datengetrieben und auf der anderen Seite fordert sie wirklich heraus. So, das ein bisschen zum Hintergrund der Fallstudienmethodik. Da möchte ich einfach schon mal Werbung für machen, für alle, die vielleicht da auch in der Lehre da mal Lust drauf haben, das auszuprobieren oder Studierenden, die ihre Lehrkräfte dazu ermutigen möchten. Ja, das zweite Thema, was ich jetzt hier reinbringen möchte, ist der Bilbao-Effekt. Das ist ganz spannend und zwar ist das tatsächlich nicht nur eine Fallstudie, sondern auch ein in ja, wissenschaftlichen Studien aufgenommener Effekt, eine Begrifflichkeit, die den Wandel der Stadt Bilbao ausdrückt und versucht, in eine Art Best Practice hinein zu formulieren. Das meint dieser Bilbao-Effekt. Ja, was ist geschehen in Bilbao? Dort hatte man im Prinzip in den 70er, 80er, 90er Jahren ein sehr industriell geprägtes Umfeld, klassische Industrie. Man hatte dort im Grunde genommen eine wunderbare Stadt, die allerdings dann darunter litt, dass diese Industrie eben nachließ. Die Arbeitslosigkeit steigte, Industrie hat sich verlagert und man stand vor dem Problem, man muss jetzt einen Wandel irgendwie hinbekommen. Erinnert einen sicherlich an das Thema Regionen im Wandel hier in Deutschland. Industrien wandern ab, alte Industrien haben aufgrund von Klimaaspekten, aufgrund von geopolitischen Aspekten eine Veränderung, die auch extrinsisch von außen auf diese Regionen zukommt. Und in Bilbao hat man damit etwas Besonderes gemacht. Und so, jetzt kommt quasi so eine Mini-Zusammenfassung aus der Harvard-Studie und dem Bilbao-Effekt, wie er sich dann eben ergeben hat. Man hat in Bilbao geschafft, auf den verschiedenen Ebenen, also sowas, was wir hier Stadtrat nennen würden und was wir NGOs nennen würden und was wir nennen würden Unternehmen und Institute aus der Region, die sich über das Thema Landschaftsbau, Stadtentwicklung Gedanken machen. Vielleicht sogar so ein ganz moderner Begriff Urban Hubs. Ne? Was kann da alles entstehen? Man hat geschafft in Bilbao, das alles erstmal zusammenzubringen und über die verschiedenen politischen Ebenen hinweg ein gemeinsames Ziel zu formulieren. Man möchte diesen Wandel in der Region und in der Stadt Bilbao schaffen. Und im Zentrum dessen stand jetzt, und damit sind wir wieder mitten in meiner Reise, das Guggenheim-Museum. Man hat nämlich geschafft, das Guggenheim anzusiedeln in Bilbao. Und ja, das bringt mich zu dem heutigen Folgentitel. Das ist im Prinzip das Frontend, also was wir in der Softwareentwicklung so als das, was man sehen kann, was ich mit Maus, Tastatur und so weiter, ne, was ich anfassen kann sozusagen. Das war im Prinzip die Idee, mit dem Guggenheim im Frontend etwas zu ändern, was so markant ist, dass der Kulturwandel und der industrielle Wandel geschehen kann und initiiert werden kann. Eine sehr spannende Idee, aber gleichzeitig musste dafür auch im Backend dieser Stadt einiges geändert werden. Strukturen, industrielle Aufbereitung von dem Fluss, dem Ria, der musste also gereinigt werden. Dann musste man die Promenade überarbeiten, ganz anderes Konzept dahinstellen. Die verschiedenen Stadtteile mussten quasi ihre Aufgaben, sage ich mal, bekommen, ihre zukünftige Rolle auch irgendwie finden. Und diese ganze städteplanerische Arbeit, das ist nachher in einem Guss sozusagen als, und das nenne ich jetzt mal, neues Betriebssystem der Stadt Bilbao bekannt geworden. Ich nenne das jetzt Betriebssystem. In der Literatur kann man das, wie gesagt, sehr schön finden als den Bilbao-Effekt. Denn das ist geglückt. Das Guggenheim wurde also bekanntermaßen erfolgreich angesiedelt. Und auf dieser Basis hat sich dann eine neue Wirtschaft dort entwickelt, auch ein neues kulturelles Zentrum. Es gibt jede Menge Theater und andere kulturelle Angebote. Es gibt aber auch etwas, wovon ich zum Beispiel sehr profitiert habe, so etwas wie Orte, an denen man arbeiten kann. Also nicht nur Bibliotheken, sondern auch ganz modern Working Coffees. Fand ich ganz toll. Ne? Also einfach eine, so eine Mischung aus Café, Bank, Coworking Space. Also ganz wunderbar. Kann man sich einfach niederlassen, hat super Internet, Getränke kann man sich organisieren und kann einfach produktiv sein. Und das merkt man der Stadt wirklich an. Also es ist ein ganz neues Schaffen, was da drin steckt. Man merkt diese positive Energie und hat dann quasi damit diesen Bilbao-Effekt auch bis in die heutige Zeit übertragen. So, jetzt versuche ich mal wieder so ein bisschen zurückzuschauen. Diese Fallstudie, wenn man das jetzt mal ganz pragmatisch sich anschauen würde, dann geht man auf diese Website drauf. Ich packe die natürlich in die Shownotes rein und dann lädt man sich da erstmal 15 Seiten Daten und Fakten runter, wie man damals städteplanerisch vorgegangen ist, um hier diese Veränderung zu initiieren. Super spannend. Ist natürlich erstmal auch harter Tobak. Kann man nicht mehr einfach so weglesen, sondern das ist wirklich etwas, was man in der Lehre mit ordentlich Zeit bedenken muss. Und die Studierenden müssen dann auch in der Lage sein, zu differenzieren, vor allen Dingen auszufiltern. Ne? Welche Fakten sind jetzt wichtig? Welche Interdependenzen zwischen den angebotenen Fakten und Playern und Budgets beispielsweise, die da auch mitdiskutiert werden, sind denn jetzt relevant und was ist eben weniger relevant, was muss zur Seite? Und dann kommt man wahlweise eben als Educator, als Lehrperson oder eben als Student noch verschiedene Fragestellungen und erste grundsätzliche Ideen mit an die Hand und mit denen arbeitet man. Jetzt muss man verstehen, so eine Fallstudie, die ist nicht wie eine Klausur gespickt. Also da steht jetzt nicht drin, in welchem Jahr oder berechnen Sie bitte, nee, sondern da steht vielleicht gar nichts. Ja, so, oder vielleicht da steht eine einfache Frage, sowas wie, welche Vision hat oder was war das entscheidende Momentum, was ein Ergebnis hervorgebracht hat. Und anhand solcher wirklich Top-Level-Fragen, also ganz, ganz abstrakten Fragen, gilt es dann einzusteigen und dann aber auch wirklich bis auf eine Ebene, wo man vielleicht wirklich mit zwei Nachkommazahlen aus der Budgetkalkulation der Stadt Bilbao arbeitet oder wo man Managemententscheidungen oder städteplanerische Entscheidungen wiederum ja abwägt und analysiert und daraus etwas macht und letztlich dann sprachfähig wird. Und das ist das Format, wie dann die Fallstudie sich dann im Hörsaal nachher wieder in Leben entwickelt. Man kommt dann also wieder zusammen nach einer Aufbereitungsphase und dann steht vorne die Professorin und der Professor und die Studierenden haben Ideen für diese Antworten oder haben Ideen, was eben in dieser Fallstudie wichtige markante Punkte sind und argumentieren jetzt, basierend aber eben auf den empirischen Daten dieser Fallstudie, die ja gegeben waren. Und dann diskutiert der gesamte Hörsaal da entlang. Es entwickeln sich plötzlich neue Fragestellungen, neue Facetten. Und wenn man das dann als Lehrperson das ein oder andere Mal auch trainiert hat, dann hat man natürlich weitere Aspekte, die man mit reingeben kann. Man kann moderieren, man kann vertiefen Fragen, man kann triadische Fragen, also über die Bande Fragen formulieren. Man kann tatsächlich auch ganz viele Aspekte, die man in der Unternehmensberatung eher trainieren würde, in solchen Fallstudien abarbeiten. Also ja, man merkt schon, ich brenne da so ein bisschen für. Das ist wirklich ein hohes intellektuelles, didaktisches und auch rhetorisches Stilmittel, was ich ganz toll finde. Deshalb, das war jetzt schon mal so ein bisschen die Melange aus dem Bilbao-Effekt und den Fallstudien. Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen abschließend darauf blicken, was man denn vielleicht mit so einer klassisch anmutenden Fallstudie, die ja jetzt gerade erstmal gar nichts zu tun hat mit Informatik und Digitalisierung, was man denn da trotzdem auch draus ziehen kann. Warum ist das auch für eine Disziplin wie unsere Wirtschaftsinformatik, Verwaltungsinformatik, angewandte Informatik durchaus extrem interessant heute? Naja, es ist ja mal so, dass zum Beispiel in dieser Fallstudie ganz grundsätzliche Entscheidungen städteplanerisch getroffen worden. Man könnte das zum Beispiel übertragen, den Studierenden wieder mitgeben. Was heißt denn das für ein modernes E-Government? Dann könnte man mal weiter recherchieren, welche Aspekte zu digitalem Government, Smart Cities nehme ich mal als einen Gedanke mit rein, was hat sich denn da vielleicht heute getan? Nur man könnte weiter schauen, welche Möglichkeiten hätte jetzt Bilbao, um jetzt mal dabei zu bleiben in dieser Fallstudie, heutzutage mit Sensorik, mit Smart City, mit IoT, mit Urban Hubs, das Ganze weiterzudenken. Was könnte quasi der Bilbao-Effekt 2.0 in unserer Gegenwart sein? Was könnte er in der Zukunft sein? Und so kann man also wunderbar auf einer soliden Basis, und die bekommt man natürlich da in Harvard, schon mal 15 Seiten Introduction in diese Fallstudie hinein, kann man natürlich ganz großartig arbeiten, ganz klar. Und damit also wieder vertiefend weitergehen, auch Visionen entwickeln und auch moderne Methoden mit reinbringen, wie beispielsweise Design Science Research, jetzt also hingehen und versuchen, eigene Konzepte, die in die Zukunft tragen, zu generieren, zu entwickeln und das Ganze da wieder hineingeben. So, das war dann auch schon der heutige Forschungsimpuls. Ich packe in die Shownotes rein ganz klar die Harvard-Fallstudie selber und auch nochmal so ein bisschen Hintergründe zu der Methode. Ich habe jetzt nicht alle genannt, aber das sind so im Wesentlichen drei Vertreter, auch übrigens aus Harvard, alle drei, die die Fallstudienmethode geprägt haben. Die verlinke ich. Wer sich dafür interessiert in Forschung und Lehre, kann da auf jeden Fall einen guten Einstiegspunkt finden. Nächste Frage ist natürlich, wo findet man dann gut aufbereitete Fallstudien. Da kann man direkt auch sagen, da sind die Hochschulen und Universitäten meistens gefragt, denn die kosten oft Geld. Das, was ich heute teile in Harvard, ist eine Gratis-Fallstudie. In vielen anderen Fällen kommen da kleine Gebühren auf die Hochschulen zu, wenn man wirklich sehr gut aufbereitete Fallstudien aus der Literatur kauft. Das ist quasi auch so eine Art Markt. Na, aber mal eine Idee, man kann sich natürlich solche komplexen Fallstudien auch heutzutage sehr gut mit künstlicher Intelligenz bauen und dann auch eigene Aspekte, eigene Ideen dort hineingeben und auch dann die Datenflut damit ein Stück weit erzeugen, die so ein Fall braucht. Der braucht einfach genug Lesematerial, damit man dort auch als studierende Person erkennt, zu differenzieren und mit dieser Datenflut zu jonglieren. Das gehört einfach ja im Arbeitsalltag mit dazu, ob ich jetzt später irgendwie im Stadtrat sitze oder auf einer Managementposition. Das muss ich natürlich lernen und dann mein Studiumswissen wiederum darauf anwenden. Ja, ich hoffe, das hat euch und Ihnen heute auch gefallen. So die Idee Bilbao-Effekt auf der einen Seite mal kurz kennenlernen. Also kann man städteplanerisch vielleicht ein bisschen was lernen für Deutschland teilweise auch. Und auf der anderen Seite die Fallstudienmethode. Wir machen hier weiter im Forschungsimpuls schon sehr bald. Ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber mit einer schönen Mischung aus eben Themen, die eher in Richtung Lehre, eher in Richtung Forschung, eher in Richtung Wissenschaft gehen, sodass sich dieses Format weiterentwickeln darf. Ich wünsche Ihnen und euch noch einen angenehmen Tag und herzlichen Dank für Feedback, sage ich schon mal vorab, und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.